Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 27. Februar. Das sind unsere heutigen Themen. Was taugt der Modellfall USA? Die No-Billag-Initiative will den Schweizer Rundfunk komplett privatisieren. Dann?
Ich tue hier Hartweizer Müll einfüllen, dass sie weiter schalpen und weiter gemauert wird. Für dann gibt es ein Mehl, für Teigwaren zu machen oder Grieß, für Grießbrei und so weiter.
In der Langgasse lädt ein Fitnesscenter dazu ein, mit der eigenen Körperkraft auch gleich noch Lebensmittel zu verarbeiten. Und zum Schluss?
Das Alpine Museum hatte nie die Ambition, ein Kunstmuseum zu sein. Es sammelte bloß Berge, unter anderem auf Gemälden. Darin war es annähernd so enthusiastisch und ein Amateur im wahrsten Sinne des Wortes, wie viele der Bergmaler selbst.
Rund 150 Bilder aus seinem Bestand zeigt das Alpine Museum zurzeit in der Ausstellung «Schöne Berge». Eine Wunschausstellung in unsicheren Zeiten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Im Streit um das umstrittene Wahlplakat der jungen SVP Kanton Bern ist nun Facebook eingeschritten. Das gepostete Wahlplakat richtete sich mit Pauschalverurteilung gegen ausländische Fahrende. Laut der Zeitung Der Bund hat Facebook das Plakat nun selber von der Plattform gelöscht, weil es gegen die Gemeinschaftsstandards verstoße. Gestern hat der Verband Sinti und Roma Schweiz zudem Anzeige erstattet gegen die beiden Co-Präsidenten der jungen SVP. Die junge SVP selbst spricht von unrechtmäßiger Zensur. Letztes Jahr hat die Schweiz Kriegsmaterial im Wert von fast 450 Millionen Franken exportiert. Das sind 8% mehr als noch im Vorjahr. Laut der heute veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO gingen die meisten Waffen nach Deutschland. Geliefert hat die Schweiz aber auch nach Saudi-Arabien, das im Jemen-Krieg führt, und in die Türkei, die kürzlich in Syrien einmarschiert ist und im eigenen Land gegen die kurdische Minderheit vorgeht. Nach erfolgreichem Lobbying der Schweizer Rüstungsindustrie prüft nun der Bundesrat, die Exportbestimmungen für Kriegsmaterial weiter zu lockern. Übermorgen Donnerstag veranstaltet der Verband der ETH-Studierenden einen offiziellen Protesttag gegen die geplanten Gebührenerhöhungen. Der ETH-Rat plant, die Studiengebühren in Lausanne und Zürich um über 40% zu erhöhen auf rund 1.600 Franken pro Jahr. Das Vorhaben untergrabe die Chancengleichheit und sei politisch fragwürdig. Neben den Studierenden seien auch zahlreiche Departemente gegen das Vorhaben, so der Verband der ETH-Studierenden. Harvey Weinsteins Filmproduktionsfirma meldet Konkurs an. Dem Hollywood-Produzenten Weinstein wird seit letzten Oktober wiederholt jahrzehntelanger sexueller Missbrauch vorgeworfen. Dutzende Frauen werfen ihm vor, sie belästigt und teils vergewaltigt zu haben. Als Konsequenz trat Weinstein von der Weinstein Company zurück, die er mit seinem Bruder aufgebaut hatte. Eigentlich wollten sie die Firma verkaufen, nun aber hat ein New Yorker Staatsanwalt die Firma verklagt, weil die Verantwortlichen die Antidiskriminierungsgesetze verletzt hätten. Deshalb muss die Weinstein Company nun Konkurs anmelden. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es recht sonnig bei maximal minus 3 Grad. Der Donnerstag zeigt sich bewölkt mit Schnee und Schneeregen bei minus 2 Grad. Und am Freitag bleibt es bewölkt. Die Temperaturen steigen aber zumindest wieder in den Plusbereich.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nächsten Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die No-Billag-Initiative. Wird sie angenommen, gibt es ab kommendem Jahr kein staatlich unterstütztes Radio und Fernsehen mehr. Sprich, der Rundfunk wird komplett dem Markt überlassen. In Europa wäre das ein absolutes Novum. In den USA hingegen hat das Tradition. Es lohnt sich also, einen Blick über den großen Teich zu werfen. Wilmar Rall berichtet.
Im Unterschied zu Europa gibt es in den USA kaum sogenannte Service Public Medien, also staatlich finanzierte Radio- und Fernsehstationen mit bestimmten Leistungen, die sie erbringen müssen. Tom Tenney, Gründer und Geschäftsführer von Radio Free Brooklyn in New York, begründet das folgendermaßen.
I think that the reasons for not having strong public media in the United States is simply that it's not something that the taxpayers are necessarily going to be willing to pay for.
Wir haben wohl kaum welche, weil die Steuerzahlenden dafür nicht bezahlen wollen. Was wir aber haben, ist eine sehr starke philanthropische Tradition. Es gibt viele Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die unabhängigen Journalismus unterstützen. Aber wer keine oder wenig Werbung machen will, muss sehr aktiv sein und mit aufwendigen Fundraising-Aktionen finanzielle Hilfe suchen bei den Hörern und Zuschauerinnen.
Der traditionell äußerst vielfältige amerikanische Medienmarkt komme zunehmend unter Druck, meint Tom Tenney. Auch in den USA verdichte sich der Einheitsbrei und in diesem Einheitsbrei sei es vor allem für die kleineren Stationen immer schwieriger zu überleben. Mittlerweile kontrolliere eine Handvoll Medienunternehmen ganze 90% des amerikanischen Marktes.
Aktuell beherrschen nur rund 6 Medienkonzerne den amerikanischen Markt. Die gute Nachricht ist, dass es immer noch Unternehmen gibt, die ihren einzelnen Medienmarken sehr viel Autonomie gewähren. Inhaltlich können sie senden, was sie wollen. Die schlechte Nachricht ist, dass heutzutage kaum mehr zwischen Medien und Marketing unterschieden wird. Die eine Konzernmarke wirbt für die anderen. Und es gibt kaum mehr Marken, die dir nichts verkaufen wollen.
Diese Entwicklung sei sehr gefährlich, meint Tom Tenney von Radio Free Brooklyn in New York. Gefährlich vor allem für die Stimmen und die Meinungsvielfalt. Weil Inhalte, die nicht massentauglich sind, unpopuläre Ansichten und umstrittene Themen, würden sich halt nur schlecht verkaufen.
News isn't about just news that you like, you know?
Nachrichten sind ja nicht nur Nachrichten, die du gerne hörst. Es geht um eine ausgewogene Berichterstattung, um Kontroverse, um gegensätzliche Meinungen. Und wenn du die einfach weglässt, weil sie sich nicht verkaufen, manipulierst du das Publikum.
So you are manipulating the consciousness of the public.
Kürzlich schrieb der Schweizer Journalist Daniel Binswanger in der Republik, wenn man Breitbart News, das Sprachrohr der neuen Rechten, und die liberale New York Times vergleiche, habe man den Eindruck, die beiden berichteten aus verschiedenen Galaxien. Das habe er auch das Gefühl, meint Tom Tenney.
I think that the reporting methodologies, the journalistic methodologies that they use are completely different.
Die beiden haben komplett andere Methoden, wie sie recherchieren und berichten. Die New York Times hat immer noch eine professionelle journalistische Integrität. Sie orientiert sich streng an den journalistischen Grundsätzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei Breitbart News nicht so ist. Das ist keine News-Website, sondern eine als News verkleidete Gerüchte-Website.
You know, those outlets are basically like gossip websites disguised as news.
Um zu gewährleisten, dass die amerikanischen Medien auch ausgewogen berichten, gab es die sogenannte Fairness Doctrine, ein politisch verordnetes Fairnessgebot für Radio- und Fernsehstationen. Vor 30 Jahren aber wurde es abgeschafft durch den republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan.
And this was devastating to access to diversity opinions on all media. All media companies.
Für die Meinungsvielfalt war das verheerend. Vorher mussten alle Radio- und Fernsehstationen einen Teil ihres Programms dem Service Public widmen. Quasi als Gegenleistung, weil ihre Infrastruktur staatlich finanziert wurde. Mit der Abschaffung der Fairness Doctrine wurden Meinungen wichtiger als Fakten. Weil ohne diese Fairness Doctrine haben die Medienunternehmen nur noch ein Ziel, und zwar Profit zu machen. Also publizieren sie, was Geld einbringt, und das scheint heute eben Meinungsjournalismus zu sein.
So without that, the only goal a company has is to make money. So they're going to provide what sells, and that happens to be opinion-based journalism right now.
Selbst in den USA scheint also nur der Staat garantieren zu können, dass es zumindest ein Fundament gibt von ausgewogener, vielfältiger Berichterstattung. Der Medienmarkt in den USA ist riesig und einsprachig, der Schweizer Markt hingegen ist winzig und viersprachig. Sprich, die Voraussetzungen scheinen nicht die besten, hierzulande ganz ohne staatliche Unterstützung eine ausgewogene und vielfältige Berichterstattung zu erhalten. Genau das aber will die No-Billag-Initiative, über die wir am 4. März abstimmen.
Bevor wir gleich über ein besonderes Fitnesscenter sprechen, hören wir Musik. Hier sind die Beastie Boys mit Funky Donkey.
Put this on a zip disk, send it to your lawyer. File me on the funky. Like sipping lemonade in an old car, my big holiday party like Dolly Parton.
Sometimes I get pad thai as a starter. My other order pad, see you is much darker.
At horror fits, I take a schvitz. I'm known for my glamour and my glitz. Chicken's
a bust, I really must sting crust. It's like a fool, what's with diamond fairy dust? I don't wear Crocs and I don't wear sandals. The ball don't work cause the vandals took the handle.
Stop singing that song in the wrong key. What you like at? A funky donkey.
Sheep and knit yourself a sweater.
Don't get me heated or you're in trouble. Bass spins boom and make the dance hall bubble.
Up in the honky tonk with the ship on deck, baby. Well, I'm swimming in the water of the ocean, like Dr. Jekyll with the magic potion.
It's brand new, never ever the same.
Rabe Info. Wer öfters ins Fitnessstudio geht, hat es sich wohl auch schon überlegt. Die Energie, welche Menschen in die Gerätschaften stecken, könnte doch auch genutzt werden. Diese Idee hatte auch Thomas Wieland und startete den Gmühesessel. Der Gmühesessel ist ein Fitnessraum in der Langasse, in welchem mit der Kraft der Trainierenden Öl gepresst und Korn gemahlen wird. Eintritt bezahlt man im Gemüseesel nicht. Im Gegenteil, rund ein Viertel der verarbeiteten Lebensmittel darf man mit nach Hause nehmen. Ich habe letzte Woche das ungewöhnliche Fitnessstudio besucht.
Eigentlich klingt es wie in einem ganz normalen Fitnesscenter. In einem Raum in der Langasse strampeln und rudern sich mehrere Menschen den Schweiß auf die Stirn. Doch einen entscheidenden Unterschied gibt es beim Projekt, welches sich Gmühesessel nennt.
Es hat sich jetzt verdient. Eine Stunde lang, oder weiß nicht, eine halbe Stunde lang schaukeln.
Thomas Wieland ist Gründer vom Gmühesessel. Hier verarbeiten Menschen mit der Kraft, welche sie in die Fitnessgeräte stecken, gleich auch Lebensmittel. So gibt es Mühlen zur Produktion von beispielsweise Polenta oder Ölpressen, welche Rapskörner verarbeiten.
Ich tue hier Hartweizer Mühle einfüllen, damit sie weiter schalpen und weiter gemauert wird. Für nachher gibt es Mehl, für Teigwaren zu machen oder Grieß, für Grießbrei und so weiter.
Laut ist es im Fitnessraum, in welchem zurzeit drei Gäste rudern oder pedalieren. Thomas Wieland und ich begeben uns deswegen in den Nebenraum. Ich frage ihn nach der Idee für den Gemüsesel.
Ja, das war ein längerer Prozess. Ich denke, es ist durch Lebenskrise, Sinnfragen, Trauer über unsere Welt, so wie ich die Welt sehe, ist das entstanden. Ja, ich hatte das Gefühl, hey, ich möchte doch etwas in eine konstruktivere Richtung machen, als ich mit meinem Leben mache und wie sie sehe, was mit unserer Welt passiert.
Der Gemüsesel ist also aus einem Bedürfnis entstanden, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. So erzählt mir Thomas Wieland auch, dass er eine kleinräumige, nachhaltige Landwirtschaft bevorzugen würde.
Ich lebe auf einem Hof, wo Bio in Umstellung ist, wo wir Mais, Hartweizen und Raps produzieren. Und die kommen dann hierher, werden gemauert und gepresst. Und dann wird es einerseits ein Viertel von dem, was gepresst wird und gemauert wird, geht gegen die Leute, die hier kommen, zu schalpen. Und den Rest verkaufe ich auf dem Merit, die kleine Meritstange, Schauplatzgasse, und in Läden hier in Bern.
Der gelernte Elektroingenieur hat vor einigen Jahren gemeinsam mit einem Freund die Fitnessmaschinen umgebaut. Nun kommen jeden Mittwoch und Donnerstag etwa ein Dutzend Menschen in den Raum in der Lengasse, um aus Raps Öl zu machen oder aus Mais Polenta.
Es kommen viele Studenten, wir sind hier in Lengasse. Es kommen Senioren, es kommen normale Leute im Arbeitsprozess, wirklich querbeet. Aber was nicht kommt, ist der Durchschnitts-Fitnessgänger. Die sind bis jetzt noch nicht erschienen hier. Die weiss nicht, was sie falsch machen, ob schon, dass ich ja gratis bin für Fitnessleute, aber die schon ihre Abi haben irgendwo, die erscheinen leider selten, bis nie.
Während der drei Stunden, in denen der Gemüsesel-Fitnessraum geöffnet ist, sind aber nicht nur die Gäste aktiv im Einsatz. Auch Thomas Wieland selbst hat einiges zu tun.
Ja, ich muss vor allem schauen, dass die Rohstoffe nachher gefüllt werden, dass so etwas produziert werden kann. Das heisst, die Müllchen nachfüllen mit Hartweizen und Maiskörner, die Ölpressen, Rapskörner nachfüllen. Gefäße, die drunter stehen, schauen, dass sie nicht überlaufen, auswechseln und so. Ja, das ist die Hauptarbeit. Und dann natürlich auch mit den Leuten reden, die kommen und gehen. Ihnen dann auch einen Teil geben von dem, was sie gemacht haben und schauen, was sie wollen. Oder jemand kauft manchmal schon noch etwas. Ich habe noch ein kleines Lädchen im Lokal. Ein bisschen so. Und immer noch berichten mit den Leuten. Das ist auch ein Teil von dem, was ich mache.
Und so entschuldigt er sich auch schon wieder kurz. Er müsse wieder rüber in den Fitnessraum. Es gebe bestimmt schon wieder etwas zu tun. Und tatsächlich, ein weiteres Kesselchen Rapsöl ist gepresst. Während Thomas Wieland ein neues unter die Maschine stellt, gehe ich noch kurz rüber zu Samuel, welcher auf einem Rudergerät sitzt.
Ich bin gerade am Rudern. Ich weiß gar nicht, was ich rudere. Wahrscheinlich Hartweizengrieß und dann Couscous draus wird. Ja, und jetzt nach 20 Minuten spürt man es. Und am Schluss sind es vielleicht ein paar 100 Gramm. Und ja, man weiß, was er gemacht hat. Das ist das Schöne hier.
Der Gemüsesel ist jeweils Mittwoch und Donnerstag abends geöffnet. Es wird empfohlen, sich online einzuschreiben, um Wartezeiten zu vermeiden. Das Doodle dazu sowie weitere Informationen zum ungewöhnlichen Fitnessstudio gibt es online auf gemüsesel.ch.
Rabe Info. Kultur.
Wer gerne wandern geht, hat eine besondere Beziehung zu Bergen. Generell scheinen wir fasziniert zu sein von den grauen oder weißen Kolossen. Unzählige Fotos in sozialen Medien und alte wie neue Kunst und Gemälde zeugen davon. Das Alpine Museum widmet den Bergen bzw. Bildern von Bergen nun eine Ausstellung. Rund 150 Gemälde zeigt das Museum und seinen Räumlichkeiten. Eine Kunstausstellung sei dies aber nicht, betont Direktor Beat Hachler. Ja, was denn sonst? Und wie steht es denn überhaupt um das Alpine Museum? Diesem wurde letzten Sommer ja die Hiobsbotschaft verkündet, dass der Bund ihm künftig 3/4 der finanziellen Unterstützung streichen wolle. Gisela Feutz hat die Details.
Schöne Berge heißt die Ausstellung, welche soeben im Alpinen Museum eröffnet wurde.
was nach schwärmerischer Heimatidylle klingt, wird im Untertitel der Ausstellung allerdings relativiert. Schöne Berge, eine Ansichtssache. Wenn etwas eine Ansichtssache ist, dann kann man es so oder anders sehen. Seit das BAK, das Bundesamt für Kultur, letzten Sommer bekannt gegeben hat, dass es dem Alpinen Museum zukünftig massiv weniger Geld zur Verfügung stellen will, ist auch das Museum zur landesweiten Ansichts- und Verhandlungssache geworden. Anstatt jährlich 1 Million soll das Alpine Museum künftig nur noch gerade mit 1/4 dieser Summe auskommen, so die Absicht des BAK. Seit der Bekanntgabe letzten Sommer ist unklar, wie die Zukunft des Museums aussehen soll. Das sagt Beat Hechler, der Direktor des Alpinen Museums.
Das Alpine Museum der Schweiz führt derzeit mit der Direktion des Bundesamts für Kultur direkte Gespräche, wie eine neue Finanzierung des Alpinen Museums aus Bundessicht aussehen könnte. Die Gespräche begannen im Dezember 2017 und sind noch nicht abgeschlossen. Und ich bitte Sie deshalb um Verständnis, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu inhaltlichen Fragen äußern kann, die Gegenstand laufender Gespräche sind.
Die Finanzierung des Alpinen Museums ist für das Jahr 2019 also nach wie vor nicht gesichert. Sollte in den kommenden Wochen und Monaten keine Lösung gefunden werden, sei der Betrieb des Museums in der jetzigen Form akut bedroht, sagt Beat Hechler. Dass dieser Zustand der Ungewissheit für das ganze Team eine große Belastung darstellt, ist nachvollziehbar. Ein ganz klein wenig Trost dürften Direktor Hechler und sein Team vielleicht in der aktuellen Ausstellung finden. Ein Wunschprojekt sei sie, die Ausstellung Schöne Berge, sagt Beat Hechler. Besagte Ausstellung zeigt, wen wundert's, Berge.
Schau, alle sind sie da. Das Rothorn, der Niesen, der Tötti, das Matterhorn, das Beachhorn, die Dufourspitze und dann die Dent Blanche.
Seit seiner Gründung im Jahre 1905 hat das Alpine Museum Bilder gesammelt. Rund 150 dieser Gemälde werden nun in der aktuellen Ausstellung gezeigt. Diese Ausstellung sei allerdings keine Kunstausstellung, betont Beat Hechler.
Das Alpine Museum hatte nie die Ambition, ein Kunstmuseum zu sein. Es sammelte bloß Berge, unter anderem auf Gemälden. Darin war es annähernd so enthusiastisch und ein Amateur im wahrsten Sinne des Wortes wie viele der Bergmaler selbst. Schöne Berge ist definitiv keine Kunstausstellung, auch wenn sie Kunst zeigt. Die Schau ist vielmehr eine eigenwillige, populäre Beweissammlung, dass Berge den Menschen in diesem Land viel bedeuten und dass es ein Bedürfnis gibt, dies mit Bildern auszudrücken.
Sobald man die Ausstellung Schöne Berge betritt, wird man überwältigt von einer Fülle an Gemälden, die da aufgehängt wurden. Stilistisch wild durcheinander gewürfelt, haben die Bilder mehrheitlich eines gemein. Hier wird das Idyll einer Berglandschaft gezeigt, in welcher der Mensch gar nicht oder nur klein vorhanden ist und die Technik fehlt.
Rein kunsthistorisch würde ich denken, oh weia, ganz schön tief in die Pastellkiste gegriffen. Aber das Motiv ist herrlich. So wie das Licht auf den Spitzen reflektiert und wie dieses leichte Rosé reflektiert im See, ist es so, dass man natürlich gern dort vor Ort wäre.
Was machen Berge mit uns? Warum schauen wir sie gerne an? Warum finden wir sie schön? Und wer sagt, dass sie schön sind?
Der Galenstock ist natürlich für uns Walliser ein grossartiger Berg, weil wenn du vom Zuallis rauffährst in die Ausserschweiz, dann sieht man noch den ganzen Weg auf. Er ist mit Schnee und Gletscher bedeckt, darum glänzt er. Wenn man heimfährt ins Wallis nachher hat man noch einen Rückspiegel. Also er begleitet ihn auf und ab.
Also Berge können für mich eigentlich nicht schön oder unschön sein. Also schön werden sie einfach, wenn ich ein schönes Erlebnis drin habe.
Die Journée à la Berge ist die Farbe der verschiedenen Gesteine, die Bilder, die es gibt im Stein. Das ist das, was mich an den Bergen eigentlich fasziniert, das Massive.
Et puis tout de suite, quand je vois ça, j'aurai le réflexe de tenir mon chien en laisse, parce que je sais qu'il y a des marmottes là. Et mon chien, il va manger les marmottes. Leute!
Berge appellieren an unsere Sinne, stiften Identität oder rufen schwärmerische Gefühle hervor. Berge können aber auch eine ganz andere Seite haben, eine zerstörerische, abweisende und ausgrenzende. Diesem Aspekt wird in der Ausstellung Schöne Berge ebenfalls Rechnung getragen. An Hörstationen berichten Menschen über ihre Erfahrungen.
Ja, ich war eigentlich wohl. Ich habe mich auch überall versucht, die verschiedenen Vereine oder Leute einfach da irgendwie einzugliedern. Und solange ich kein Kind hatte, war es für mich wie anders. Ich konnte, wenn ich gemerkt habe, es wird mir zu eng, konnte ich gehen.
Ich wohne am Nordhang vom Giridone. Das ist ein Berg im Tessin. Und im Winter haben wir rund einen Monat gar keine Sonne. Zwei Wochen vor, zwei Wochen nachher, weniger als eine halbe Stunde.
Als Gemeindepräsidentin in den letzten Jahren habe ich jetzt halt, müssen damit umgehen, dass Berge nicht nur Schönheit sind, sondern dass sie eben auch Verwüstung und Tod können bringen.
Ich gehe eher nicht gerne wandern, weil wenn ihm der Lehrer entgegenkommt, ist das peinlich. Weil das ist privat.
In der Ausstellung «Schöne Berge» sind nicht die Bilder selber die Hauptleistung der Ausstellung. Vielmehr ist es ihre Stellvertreterfunktion. Die Bilder offenbaren nämlich unsere Sehnsüchte und Wünsche, ja, wenn man so will, unsere gesellschaftliche und persönliche Wetterlage. Bleibt alleine zu hoffen, dass auch die kulturpolitische Großwetterlage stabil bleiben wird. Dem Alpinen Museum wäre es zu wünschen.
Die Ausstellung «Schöne Berge – Eine Ansichtssache» kann noch bis Anfang nächsten Jahres im Alpinen Museum besucht werden. Alle Infos sowie Bilder aus der Ausstellung gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 27. Februar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11, dann mit einem Streitgespräch zwischen zwei Kandidaten für den Regierungsrat. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Nis. Merci, dass ihr dabei gsi. Ich wünsche euch einen nicht allzu kalten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.